Jaya Dada Madhava Kuntya Bihadi
Jaya
Jaya Dada Madhava Kuntya Bihadi Jaya Gopi Jana Vallabha Kiribadadati Jaya Gopi Jana Vallabha Kiribadadari
Jaya Gopi
Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanaja
Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Mahamantra ki
jai.
Krishna Bhangi Shura Prabhupada ki
jai.
Radha Madha Mohan ki
jai.
Go, go, Adi 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 Adi.
Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Abhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karanayam Tatate Svaharadikam Upam Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Yat Kripatam Maham Vande Shri Guru Nidataranam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Divim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udhirayat Nashta Prayeshva Vatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Vaishnave Vaishtiki Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Swami ki
jai,
Prabhu ki
jai,
Subhadra Devi Dasi, not Dasi, Subhadra Devi ki
jai,
we are Dasis and Dasas. Yes, ich muss irgendwie umschalten auf Deutsch, merke ich immer wieder. Vielen Dank für euren Enthusiasmus. Satchinandan Maharaj hat mal eine schöne Aussage gemacht. Ich weiß nicht, ob sie von ihm ursprünglich gekommen ist, aber sie hat mich im Herz getroffen. Er sagte einmal, das Merkmal, vielen Dank, eines Devotis ist sein Enthusiasmus. Also am Enthusiasmus oder die Eigenschaft eines Gottgeweihten ist Enthusiasmus. Wenn wir keinen Enthusiasmus haben im Krishna-Bewusstsein, dann wird uns früher oder später der Enthusiasmus für die materielle Welt wieder einholen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir enthusiastisch bleiben und auch unser Smartphone ausschalten. Denn das Smartphone kann einen abbringen vom Enthusiasmus. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt? So. Und gibt es einen ersten Kanto? Der gute Prabhu zeigt uns, wie man enthusiastisch sein Smartphone benutzt. So, was wir einmal gedacht hatten heute, ist, dass wir uns mal schauen, wie weit wir kommen, vielleicht sind es auch nur ein paar Sätze, anschauen aus dem Vorwort des Srimad Bhagavatams. Wie ihr alle wisst, oder die meisten von uns wissen, das Srimad Bhagavatam ist sozusagen neben der Bhagavad Gita unser Hauptbuch im Krishna-Bewusstsein. Und Srila Bhaktivinoda Thakur, er sagte einmal, angenommen wir haben eine Bibliothek, eine große Bücherei mit allen Büchern, die es gibt auf der ganzen Welt. Stellt euch eine riesige Bibliothek vor, die so groß ist wie das Olympiastadion, vielleicht noch doppelt so groß, weil da müssen alle Bücher rein, auch in allen Sprachen. Und jetzt sagt er weiter, angenommen, diese Bibliothek geht in Flammen auf. Wenn nur das Srimad Bhagavatam übrig bleibt. Ich zitiere nur Bhaktivinoda Thakur. Ist es immer noch kein Verlust? So wichtig hat Srila Bhaktivinoda Thakur, einer unserer großen Vaishnava Acharyas, die Bedeutung des Srimad Bhagavatams gesehen, betrachtet. Und ihr kennt vielleicht diese Frage, was würdest du mitnehmen, wenn du ganz alleine auf eine einsame Insel müsstest? Als ich das gehört hatte mit Bhaktivinoda Thakur, dachte ich, das ist so die etwas radikalere Version von, ja, also wenn ich nur ein, so ist die Frage, wenn du nur ein Buch mitnehmen könntest zu einer einsamen Insel, die Antwort wäre dann, ja, dann nehme ich das Srimad Bhagavatam mit. Also wäre tatsächlich meine Antwort. Aber alle 12 Kantos wäre schon schön. Wobei, Srila Prabhupada ist auch interessant. Er hat ja, bevor er nach Amerika kam, hat er bereits den ersten Kanto übersetzt. Und ich hatte mal gehört, ich glaube, da ist eine Menge dran, Srila Prabhupada wusste ja nicht, wie lange er überhaupt noch zu leben hatte. Wir müssen uns vorstellen, er stieg auf dieses Frachtschiff, er war bereits Ende 69, ja. Und ja, da kann es schon mal passieren, also wir sprechen aus Erfahrung, wir haben in den letzten 4-5 Monaten, vorhin stand da auch ein Bild, das man ein Bild, wir haben gute Freunde verloren in den letzten 4-5 Monaten, 4 an der Zahl, an denen wir uns erinnern können. Und 2 von denen waren auch gar nicht jetzt so, hatten noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Die waren gerade ein paar Jährchen älter als ich. Und Srila Prabhupada, der war 69 und er stieg auf ein Frachtschiff. Er hatte 2 Ozeane vor sich. Da war er froh, dass er immerhin noch diese große Kiste dabei hatte von den Srimad Bhagavatams. Und seine Hoffnung war, dass wenn das Schiff anlegte, selbst ohne ihn lebend, dass denn jemand in den USA sich vielleicht um diese Kiste Bücher kümmert. Und das ist gar nicht so aus den Haaren herbeigezogen. Er hatte auf dieser Überfahrt 2 Herzinfarkte. Also ich hatte noch keinen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Vielleicht hat jemand von uns schon mal ein echtes Herzproblem gehabt. Aber es heißt, dass das auch sehr schmerzvoll ist. Und Srila Prabhupada sagte einmal, hätte er einen dritten gehabt, wäre die Sache gelaufen. Und hätte der Atlantische Ozean sein wahres Gesicht gezeigt, sagte Srila Prabhupada auch, er hätte die Reise nicht überlebt. So, mit anderen Worten, Srila Prabhupada, er hat alles, was wichtig ist, im Krishna-Bewusstsein versucht, in den ersten Kanto des Srimad Bhagavatams reinzustecken, weil er eben nicht wusste, wie viel Zeit ihm noch blieb. So, Mit anderen Worten, das Srimad Bhagavatam, der erste Kanto, der wurde nicht verfasst, als Srila Prabhupada bereits in den USA und weltweit unterwegs war, sondern Srila Prabhupada übersetzte den ersten Kanto ungefähr, ich würde mal sagen, zwischen 1960 und 1964 oder 65. Ich würde mal sagen 64, weil er musste die Bücher auch noch drucken, was auch nicht so einfach war. Wir haben eine schöne, wie nennt sich das, Lebensgeschichte, Biografie. Falls die dort in diesem Regal ist, mag vielleicht einer von euch die einmal rausholen. Die Biografie, die Lebensgeschichte von Srila Prabhupada.
Und den Satz Farouk?
Ja, auf Deutsch. Also es gibt sie einmal in 5 Büchern und einmal gibt es sie auch in Deutsch allerdings. Die in 5 Büchern gibt es nur in Englisch, aber in Deutsch gibt es sie auch als ein Buch, eine Buchausgabe. Und da wird beschrieben, wie viel Energie Srila Prabhupada aufwenden musste, um dieses Srimad Bhagavatam, diese 3 Bände, also der erste Kanto bestand aus 3 Volumes, die herzustellen. Und er hatte also ein Vorwort geschrieben. Und das Interessante ist, wir haben ja 12 Bücher, also die unter uns, die ein ganzes, wir sagen dazu Srimad Bhagavatam Set, zu Hause haben. Da stellt man fest, dass dieses nicht das Vorwort, ist es das Vorwort? Ja, das Vorwort. Das Vorwort findet man in allen Büchern, interessanterweise. Also jedes Mal, wenn man ein neues Srimad Bhagavatam rausholt, weil man das Vorangegangene durchgelesen hat, dann stößt man wieder auf dieses Vorwort. Und so habe ich persönlich irgendwie dieses Vorwort immer und immer wieder gelesen und erst später gemerkt, Moment, das habe ich eigentlich schon in dem Buch davor gelesen. Aber dieses Vorwort, es ist nur 1,5 Seiten lang, da ist so viel Sprengstoff. Ist nicht schlimm.
Das Englische, ich gucke mal da.
Also das ist hier die Lebensgeschichte von Srila Prabhupada und da wird das alles beschrieben. Und oft ist es so, wenn man ein Buch geschrieben hat, was einem auch wichtig ist, dann schreibt man danach das Vorwort. Und wir hören aus diesem Vorwort heraus, wie wichtig Srila Prabhupada diese Übersetzungsarbeit gewesen war und wo er auch dran glaubte. Er glaubte wirklich daran, dass das Srimad Bhagavatam eine Revolution im Herzen der Menschheit auslösen würde. Hier ist das, ist die deutsche Ausgabe. Also die unter uns, die das noch nicht gelesen haben, würde ich euch das sehr, sehr empfehlen. Das ist auch sehr spannend. Auch. So. Wir müssen das gegenwärtige Bedürfnis der menschlichen Gesellschaft erkennen, ist der erste Satz. Worin besteht dieses Bedürfnis? Die menschliche Gesellschaft wird nicht mehr durch geografische Grenzlinien auf bestimmte Länder oder Gemeinden beschränkt. Sie ist weitläufiger als im Mittelalter. Und die allgemeine Tendenz geht heute dahin, dass sich die Welt zu einem Staat oder einer Gesellschaft zusammenschließt. So, was Srila Prabhupada hier beschreibt, ist, was wir heute als Globalisierung bezeichnen. Srila Prabhupada war damals schon bewusst, dass die Globalisierung noch viel stärkere Züge annehmen wird in der Zukunft. Und heute hört man oft auch von einer, also wenn man so in bestimmten Gefilden des Internets unterwegs ist, hört man von der New World Order. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Srila Prabhupada geht hier auch auf diese New World Order, auf Deutsch, neue Weltordnung geht er ein. Er sagt, Die allgemeine Tendenz geht heute dahin, dass sich die Welt zu einem Staat oder einer Gesellschaft zusammenschließt. So für die unter uns, die sich schon mal mit der New World Order befasst haben, das ist dann doch, es geht ein bisschen in so eine düstere Richtung, dass wir völlig in einem globalen Überwachungsstaat leben. Ich glaube, jeder Einzelne spürt es auch, dass da bestimmte Kräfte am Werk sind, die das in diese Richtung drängen. Aber Srila Prabhupada, er hatte eine andere Idee, was die New World Order betrifft. Nämlich, das wird jetzt beschrieben, die Ideale des spirituellen Kommunismus beruhen dem Srimad Bhagavatam gemäß auf der Einheit der gesamten menschlichen Gesellschaft, ja, der gesamten Energie der Lebewesen. Große Denker verspürten den Drang, dies zu einer erfolgreichen Ideologie zu machen. Das Srimad Bhagavatam wird dieses Bedürfnis der menschlichen Gesellschaft erfüllen. Es beginnt daher mit dem Aphorismus der Vedanta-Philosophie Janmadyasya Yataha, um das Ideal einer gemeinsamen Grundlage festzulegen. Die Menschheit ist heute nicht mehr in der Finsternis der Unwissenheit gehüllt. Weltweit hat sie auf den Gebieten der materiellen Annehmlichkeiten, der Bildung und der wirtschaftlichen Entwicklung rasche Fortschritte gemacht. Doch irgendetwas stimmt nicht im sozialen Gefüge der Welt. Und so entstehen selbst um unbedeutende Sachverhalte groß angelegte Auseinandersetzungen. Es bedarf eines Schlüssels, wie die Menschheit auf einer gemeinsamen Grundlage in Frieden, Freundschaft und Glück vereint werden kann. Das Srimad Bhagavatam wird dieses Bedürfnis erfüllen, denn es bietet eine kulturelle Vorlage zur Respiritualisierung der gesamten Menschheit. So, das ist, was Srila Prabhupada gedacht hat, als er von einer Zusammenschließung der menschlichen Gesellschaft gesprochen hat. Nämlich, dass wir alle eine gemeinsame Grundlage haben. Und das ist eben Krishna-Bewusstsein. Wir alle sind ewige Teilchen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und wir haben verschiedene Körper, die wir deutsche Körper nennen oder chinesische Körper, männliche Körper, weibliche Körper, etwas fülligere Körper oder etwas dürre Körper, wie zum Beispiel ich, habe einen so einen dünnen Körper. Aber wenn wir aus der Sicht des Srimad Bhagavatams uns gegenseitig betrachten, dann schauen wir nicht zuerst auf die äußere Hülle, habe ich es hier mit einem deutschen Körper oder chinesischen Körper zu tun? Doch, ich würde mal sagen, doch, zuerst schauen wir vielleicht sogar dahin, weil vielleicht läuft gerade ein Tiger auf uns zu. Srila Prabhupada gibt dieses Beispiel. Wenn wir einen Tiger sehen, dann umarmen wir ihn nicht, weil wir sehen eine spirituelle Seele in dem Tiger, sondern wir bringen uns in Sicherheit. Aber trotzdem, der zweite Blick sollte sein, ja, der Tiger muss sich so verhalten, weil er ist in einem, oder die Seele ist in einem Tigerkörper gefangen, aber trotzdem handelt es sich um eine spirituelle Seele. Und Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Shvapakecha Pandita Samadashina. Die demütigen Weisen sehen Kraft wahren Wissens, einen edlen und gelehrten Brahmana, eine Kuh, einen Hund, einen Elefanten und einen Hundeesser, alle mit gleicher Sicht. Das heißt, der zweite Blick sollte sein, oh, hier ist eine spirituelle Seele, ein ewiges Teilchen Krishnas. Und wenn wir diese Sichtweise mehr und mehr kultivieren, dann werden diese unbedeutenden Sachverhalte, wie Srila Prabhupada sie hier bezeichnet, die zu groß angelegten Auseinandersetzungen führen, die werden dann sehr schnell verschwinden. So, ich wollte noch auf ein Thema eingehen, was uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, ohne dass wir es auch oft wollten. Ich hatte es im Beginn schon kurz erwähnt, dass in den letzten 4-5 Monaten von uns gute Freunde verschieden sind. Zwei davon sind hier aus Berlin. Einmal ist es die Remuna Mataji und dann die Rasa Lupta Devidasi, ein paar Wochen später. Dann haben wir bei uns zu Hause hatten wir einen guten Freund, der hat uns eine neue sozusagen Möglichkeit gegeben, auch ein kleines, eine kleine Art Zentrum einzurichten. Und der ist ganz überraschend von einem Tag auf den anderen Tag verschieden. Und ich kann mich erinnern, als das passiert ist, der Chief Hatma hat mir das dann erzählt, es dauerte 3 Tage, bis ich das so akzeptieren konnte. Also ich lief durch unser Dorf herum, das ist ein kleiner Ort, da gibt es einen Supermarkt und eine Tankstelle. Und ich lief dort herum und ich musste mich tatsächlich, mehrere Male am Tag musste ich mich so zwicken. Kennt ihr das? Ja, ich bin wach. Ich lebe in der Wirklichkeit. Er ist wirklich nicht mehr da. Und dann auch nur 3 Wochen später, gerade als ich das so akzeptieren konnte, habe ich dann noch eine schlimmere Nachricht bekommen. Ein sehr, sehr langjähriger Freund, mit dem wir 15 Jahre sehr eng befreundet waren und zusammengearbeitet hatten, der hat dann auch den Körper aufgegeben. Er war noch im Krankenhaus und das spielte sich also vor unseren Augen ab. Aber was ich sagen möchte ist, ihr kennt es vielleicht, wenn ein Mensch nicht mehr da ist, plötzlich tritt er umso stärker in unser Dasein. Wer von euch hat schon mal einen Menschen verloren, der einem sehr, sehr lieb und teuer war? Der hebe jetzt bitte die Hand. Also ziemlich viele. Und ich glaube, ihr teilt diese Erfahrung, dass die Tage danach, da hat man dann diese Person, die kam dann plötzlich ins, man hat gesehen, wie die Person, so wie immer, wie man es immer gewohnt war, ins Wohnzimmer hereingekommen ist oder so eine Sache gemacht hat, an die man sich sehr gewöhnt hat. Könnt ihr das bestätigen? So, bei mir war das so, bei der einen Person bei uns im Ort, der fuhr immer mit seinem weißen VW-Bulli durch Liebenau und fuhr dann nach Nienburg, um so Sachen im Baumarkt einzukaufen. 3-mal, 4-mal, hin und zurück. Und es war garantiert, wenn ich durch Liebenau fuhr, so heißt unser Ort, war es fast garantiert, dass ich ihn irgendwo entlang fahren sah. Und ich habe ihn dann auch immer zugewunken, er hat mir zugewunken, oder man, wenn es die Möglichkeit gab, hat man sogar die Fenster kurz runtergemacht, ne? Sich die Hand geschüttelt. Und die Tage danach habe ich überall auf dem Edeka-Parkplatz, habe ich den weißen, wie nennt sich das, ist so ein Kultauto, T3, so genau, T3. Habe ich den auf dem Edeka-Parkplatz gesehen, war natürlich nicht dort, das habe ich mir so eingebildet. Oder wenn an der Ampel habe ich dieses Fahrzeug gesehen. Das war nur das Fahrzeug. Dann habe ich ihn natürlich überall gesehen. Und das war so ein Schmerz. Ich bin dann wieder in die Realität zurückgekommen. Nein, das ist kein weißer T4, das ist leider nur ein weißer Renault. Aber ich habe diese Farbe gleich da assoziiert. So, und jetzt will ich einen interessanten Punkt machen. Im Krishna-Bewusstsein haben wir ein Gottesbewusstsein, was die großen Meister unserer Nachfolge als Vipralamba Seva bezeichnen. Seva heißt Dienst. Das englische Wort Service kommt tatsächlich aus dem Sanskrit Seva. Und Vipralamba heißt Trennung. Das Wort Vipralamba bedeutet Trennung. Und die großen Meister unserer Nachfolge, sie haben gesagt, dass wir mit Krishna enger zusammen sein können, wenn wir dies in Trennung tun. Also angenommen, Krishna wäre jetzt hier, okay, das wäre schon ein Event, ich gebe es zu, aber stellt euch vor, ihr wärt ständig mit Krishna zusammen und dann plötzlich geht Krishna weg. Dann wird uns erst bewusst, oh, er fehlt mir hier. Und die Präsenz von Krishna wird stärker, obwohl er nicht mehr physisch oder sichtbar anwesend ist. Genauso haben wir das alle erlebt, der Mensch, der uns lieb und teuer war, seine Gegenwart wurde stärker, als er nicht mehr da war. Die Tage danach, wir haben ihn überall gesehen, wir haben die Stimme plötzlich, wir sind aufgewacht, haben die Stimme gehört. Der Unterschied ist, das Traurige ist, diese Person ist wirklich woanders. Natürlich kann man auch auf einer bestimmten Frequenz einen Kontakt herstellen. Ich glaube an so etwas. Andere mögen jetzt mich als Esoteriker oder Geisterbeschwörer bezeichnen. Ich gehe aber nicht zu solchen Leuten, die dann so mit kleinen Gläsern, die dann auf dem Tisch anfangen zu wackeln. Also zu solchen Veranstaltungen gehe ich nicht, aber ich glaube an so etwas. Und der Unterschied ist, bei Krishna, wenn Krishna für uns nicht sichtbar da ist, aber wir eine Trennung spüren, diese Trennung ist tatsächlich Krishna-Bewusstsein, weil Krishna eben überall anwesend ist. Das heißt, in der Bhagavad Gita, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matstani sava bhutani nachaham teshva vashtita. Glaube ich zumindest. Dort heißt es, dass Krishna sagt dort, von mir in meiner unpersönlichen Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Lebewesen befinden sich in mir, doch ich bin nicht in ihnen. So, das heißt, Krishna, weil alle Energien von Krishna kommen, können wir eigentlich gar nicht von Krishna getrennt sein. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Alles, was wir hier sehen, unser Körper, selbst unsere Fähigkeit, bewusst zu sein, zu denken. Im Srimad Bhagavatam wird beschrieben, dass das alles von Krishna zur Verfügung gestellt wird. Und wir können uns das vielleicht so vorstellen, diejenigen von uns, die zum Beispiel in einer Firma arbeiten, in so einer Firma. Auch wenn der Geschäftsführer oder der Inhaber nicht persönlich anwesend ist, spürt man irgendwie so seine Präsenz. Ja? Ja. So, also das ist Vipralamba Seva. Und irgendwann habe ich so gedacht, Paramshreya, das muss jetzt mal aufhören, den weißen Bulli hier vorbeifahren zu sehen und die Stimme von dieser Person zu hören. Ich bin doch eigentlich dabei, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Aber diese Situation war für mich ein Aha-Erlebnis. Ah, so war das also bei den Kuhhirten Jungen und Kuhhirtenmädchen von Vrindavan. Als dann Krishna Vrindavan verlassen hat, dann waren die Einwohner in diesem Trennungsschmerz. Und es wird beschrieben, dass sie Krishna überall sahen, an der Yamuna, oder sie sahen ihn mit den Kühen irgendwo. Wenn sie Kühe sahen, sahen sie gleichzeitig auch Krishna da irgendwo hinwandern. Das war das, was diese Einwohner von Vrindavan erfahren haben. Und mir wurde klar, ich muss das jetzt verlagern. Ich muss mich nicht getrennt fühlen von einer Person, einer normalen, sterblichen Person. Das passiert halt. Sondern unser Hauptauftrag ist, dass wir dieses Trennungsgefühl zu Krishna, dass wir das in unserem Herzen wahrnehmen. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht möchte ich Shiva mal machen. Das gibt es zu diesem Thema vielleicht ein paar Fragen oder Kommentare?
Ja. Also ich meine, du hast ja viele Themen angesprochen. Was mir kam, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz related, ich weiß nicht. Aber ich fand es sehr schön, dass du den ersten Vers von dem ersten Kanto zitiert hast. Und Srila Prabhupada schreibt auch ganz viel über den ersten Vers, also 1.1.1. Und dann sagt er dieses Aham... wie heißt es nochmal?
Ahamamasmi.
Genau, ja. Und dann sagt er, das ist von den Vedanta Sutra. Und dann dachte ich immer, das Vedanta Sutra ist Bhagavatam, aber das ist es ja nicht. Kannst du Aufklärung verschaffen? Was? Weil ich habe danach auch gesucht, ich habe da nichts gefunden.
Also ich glaube, du meinst Jamadhyasya Yataha.
Nee, das ist ja vom Bhagavatam. Ich meine das, wie heißt es nochmal?
Yeah, das ist
Those
vows, they related from
das Srimad Bhagavatam, der erste Vers, Jamma Yasya Yata, Jamma Yasya, Nato Vayat Itarata, Shatishvavikya Svarat. Es fängt an, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jamma Yasya Yaton Vayat Itarata. Chateshvavikyasvarat Tenebrahma Ridaya Adikavaye Muyanti Yatsurayaha Tejovarin Vedam Yata Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha
Dhanasuna Sadani Astakurakam
Satyam Parandimahi. Soweit ich das erinnere, fängt das Srimad Bhagavatam mit einem Aphorismus, so nennt sich das, an, der auch im Vedanta Sutra beschrieben wird. Janmadhyasya Yataha bedeutet so viel der oder das, von dem alles ausgeht. Janma ist von dem alles erzeugt wird. Janma heißt auch Geburt. Ne? Und Srila Vyasadev, der das Srimad Bhagavatam verfasst hat, hat das als ein Kommentar geschrieben zum Vedanta Sutra. Einige von euch verstehen vielleicht jetzt nur Leubasa, ich wollte nicht Bahnhof sagen. Ganz kurz, die vedischen Schriften waren am Anfang, waren das nur, was heißt nur, das waren vier Veden, oder ein, noch ein Schritt vorher, es war nur ein Veda. Und die Menschen in den vorangegangenen Zeitalter, sie waren in der Lage, dieses riesige Gebilde an Information als ein gesamtes Paket aufzunehmen. Dann aber im Verlaufe der Zeit kam das Treta und dann das Dwapara und dann das Kali-Yuga und die Menschen verloren immer mehr an Erinnerungsvermögen. Und so musste oder so hat Srila Vyasadev, der Verfasser der Veden, diesen einen Veda in vier Teile gegliedert. So für verschiedene Themen auch. Und dann hat er das Vedanta Sutra verfasst. Sutra heißt Aphorismus und ein Aphorismus, das sind so ganz kompakte Sätze, die sehr schwer zu verstehen sind, wenn man den Zusammenhang nicht kennt. Aber er wollte dieses Wissen von den Veden so kompakt wie möglich zusammenpressen. Das wiederum haben die Menschen auch wieder nicht verstanden im Kali-Yuga. Und so hat der spirituelle Meister von Srila Vyasadev, nämlich Narada Muni, er hat ihn dann empfohlen, oder nicht nur empfohlen, er hat ihn beauftragt, zu diesem komprimierten Wissen einen Kommentar zu schreiben, wo die Leute im Kali-Yuga dann auch verstehen, worum es geht. Und dann hat Srila Vyasadev das Srimad Bhagavatam verfasst. Und weil gleich die ersten Worte, die kommen den Gelehrten, Sanskrit-Gelehrten und Gelehrten der Veden, die würden sofort aufhorchen. Oh, das haben wir doch gerade im Vedanta Sutra gehört, Janmadyasya Yataha. Und er fängt praktisch da an, wo das Vedanta Sutra aufgehört hat, um das zu unterstreichen. Jetzt geht es weiter, jetzt wird das alles nochmal erklärt.
Frage, die Akato Brahma Jigyasa, ist das nicht das erste 1-1-1, sondern, weil ich habe auch
im ersten Vers haben wir ja gerade zitiert, ja. Da haben wir keinen Aham. Wie heißt das?
Brahma Jigyasa, das ist auch vom Vedanta Sutra.
Aber das ist ein Vedanta Sutra sozusagen, nicht im Aber findet man das Vedanta Sutra irgendwo? Also
no, but I think that was the reason that in our philosophy we call that the Srimad Bhagavatam is a natural purport for Vedanta Sutra. So I think maybe this would clarify the things that it's definitely. Not the same, but it's just like, like explanation, the open and detailed explanation of compressed sutras which you will unable to understand.
Also, ich lege meine Hand jetzt nicht in das Yakya-Feuer. Vielleicht gibt es noch andere Erklärungen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt alles falsch war, was ich gesagt habe. Das war schon richtig. Aber diese Verbindung, da mag es noch etwas geben, was ich gerade nicht so auf dem Schirm habe.
Danke.
Du hast erklärt, dass wir uns an Krishna erinnern sollen. Hast du einen Tipp oder kannst du aus Erfahrung sagen, wie kommen wir dahin in unserem Alltag? Ja? Nicht über eine x-beliebige Person zu meditieren oder nicht selten sind es ja sogar Gegenstände, über die wir meditieren in unserem Alltag. Und wie kommen wir dahin? In unserer Trennung uns an Krishna zu werden.
Ja, ich sage immer, dass man eigentlich mit dem kleinen 1x1 anfängt im Krishna-Bewusstsein. Also, dass man Regulationen einhält, ja, dass man die vier regulären Prinzipien einhält. Das kennen wir alle. Das ist keine unerlaubte Sexualität zu genießen, keine Berauschung, kein Glücksspiel, kein Fleisch und was war das vierte noch? Ja, So, das ist erstmal das Grundprinzip, um menschlich zu handeln, um sich Krishna durch Regulationen zu nähern, um sein Herz aufzumachen. Das ist Sadhana Bhakti. Ne? Und durch dieses Sadhana Bhakti lernen wir einen regulierten Ablauf, auch den heiligen Namen jeden Morgen um eine gewisse Uhrzeit zu chanten, den Geist zu trainieren, der voller Wünsche ist, voller materieller Wünsche, da ist ja nicht Krishna drin, ne? Der betrachtet die Sinnesobjekte. Und aus den Sinnesobjekten, die betrachtet und schaut, wählt er dann, was er davon genießen will und gibt die spirituelle Intelligenz den Auftrag, das umzusetzen. Also in dem Moment, wo wir anfangen zu genießen und wählen in der materiellen Welt, materielle Wünsche wählen, vergessen wir natürlich Krishna. Dann können wir nicht Krishna bewusst sein. Ne? Sondern wenn wir durch die Shastra, wie Prabhupada gerade erklärt hat, wer bestätigt die Shastra lesen, ich lese sie seit über 30 Jahren, Step for Step immer wieder ein neues Kapitel, jeden Tag und jeden Morgen, automatisch kommt Krishna-Bewusstsein in unser Herz hinein und wir bauen Krishna in unser alltägliches Familienleben ein. So, wir haben einen behinderten Jungen, um den wir uns immer kümmern, der heißt Christopher Edsel, das ist ein Indianerjunge, der in Kolumbien groß geworden ist und sein Vater ist zur See gefahren bei Hapag-Lloyd und hat dieses behinderte Kind geboren mit seiner Frau Maria. Und seit 10 Jahren beschäftigen wir uns mit diesem Devoti. Er ist wirklich ein Devoti, durch und durch, weil ich habe ihn erklärt, mein Freund Param, habe ich den Namen Krishna gegeben. Also man kann ein Kind auch den Namen Krishna geben. Und seitdem er den Namen Krishna hat und dieser Indianerjunge diesen Param sehr lieb hat, ruft er ihn immer mit dem heiligen Namen Krishna an. So, nicht? Das ist so eine versteckte Möglichkeit, sich an Krishna zu erinnern. Und er ist so ernsthaft, weil er diesen Freund liebt über alles. Krishna liebt über alles. An jedem Tag, wenn wir ihn haben, es kann auch nervig werden, aber er sich immer wiederholt, chantet er mindestens 100 bis 200 Mal den heiligen Namen Hare Krishna, ohne Vergehen zu machen. Er kann keine Vergehen machen, weil er geistig behindert ist. So, das ist so toll zu hören und so gut eingebunden in das praktische Leben seines Wirkungskreises, seiner Sozialität, dass er ein Devoti ist, geworden ist in 10 Jahren voller Freude, voller Transzendenz. Du musst ihn mal sehen, seine Aura, sein Charisma, weil er den heiligen Namen schwendet, der ist so tief verwurzelt. So, was können wir tun? Welche Tricks können wir anwenden in unserem privaten Familienleben, um Krishna nicht zu vergessen? Nicht, wenn wir Kinder haben, wenn wir unsere berufliche Arbeit nachgehen und so weiter, nicht? Oder wenn wir im Haushalt irgendwelche Pflichten auszufüllen haben. So, immer wenn wir Krishna mit einbauen in das Familienleben, also ein Jungen oder ein Mädchen, Radharani nennen oder Krishna, ist Krishna immer da im heiligen Namen. Und jeder schätzt diesen heiligen Namen. Und du als Vater, Familienvater oder als Mutter, als Madachi, erinnerst dich an Krishna-Bewusstsein. Ne? Und später, wenn man fortgeschritten ist, wenn man auf der Ebene von spontanen Hingebung zu einem Dienst kommt, Raga Luka, also weg von Sadhana Bhakti in die Transzendenz der Raga Luka Form, wo Krishna sich selber im Herzen also offenbart, welchen Hingebung zu einem Dienst du jetzt Ort, Zeit und Umstände gemäß zu machen solltest für ihn, dann merkt man auch im Herzen, ah ja, Krishna ist, wenn ich Krishna vergesse, ist er auf einmal da und macht sich bemerkbar und sagt, Shivatma, nun geh mal auf den Altar, ich wünsche mir eine Blume, ich wünsche mir einen Schluck Wasser oder ein schönes Yajna mit Agni. So, das kommt dann automatisch und hinterher, das geht ja immer weiter. Bleibst ja auf dieser Ebene nicht stehen. Krishna will ja, dass du noch mehr Fortschritte machst, wenn du diesen Wunsch hast, wirklich Krishna zu wollen im Herzen. Ne? Dann macht er sich jeden Tag in deinem Beruf, in deiner Familie, macht er auf sich aufmerksam. Du musst nur die Nuancen, die feinen spirituellen Nuancen spüren und empfinden. Sag, ach ja, Krishna, das war jetzt nicht mein Geist. Das warst du, der im Herzen eines jeden weilt. Du hast dich bemerkbar gemacht, weil du mich lieb hast. Weil du mich gerne hast, weil du mich zurückholen willst. So, nicht? Und das geht dann bis in den Samadhi hinein, nicht? Aber das geht zu weit.
So. Ich habe eine Frage zu dem Vers, den du zitiert hast, dass Krishna sagt, wir sind alle in ihm, aber er ist nicht in uns. Und das habe ich nie so richtig ganz verstanden, weil ich, also er ist ja eigentlich in uns als Paramatma. Und was meint er dann damit, dass er nicht in uns ist? Bezieht das nur auf das Unpersönliche oder?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage auch, die du stellst, weil Krishna hier einen sehr, sehr wichtigen Unterschied macht, den viele sogenannte Spiritualisten nicht verstanden haben. Um es ganz einfach zu, also damit meine ich nicht dich.
Ja, ich habe mich gemeint.
Viele Menschen glauben, ich bin Gott und Gott ist ich. Ist das grammatisch richtig? Ich bin Gott und Gott ist ich. Dann gibt es ja gar keinen Unterschied mehr. Dann bin ich ja Gott. Wenn Krishna jetzt gesagt hätte, alle Wesen befinden sich in mir und ich befinde mich in allen Wesen, dann hätten viele Menschen das falsch verstehen können und hätten sagen können, ja, dann gibt es ja gar keinen Unterschied. Natürlich, wie du das eben auch nochmal hervorgehoben hast, ist Krishna in uns als die lokalisierte Überseele. Aber die individuelle Seele, das heißt, dass die spirituelle Seele, also wir, das Lebewesen, wir sitzen in diesem Körper und wir werden begleitet von der Überseele. Die Seele heißt Atma oder Jiva-Atma und die Überseele heißt Param-Atma. Das Wort Param heißt übergeordnet, die Seele, die übergeordnet ist. So, das heißt, die Paramatma ist nicht zu uns geworden und wir sind nicht zum Paramatma geworden. Eigentlich sagt Krishna in diesem Vers dieses Prinzip, wir nennen es Achintya Veda Aveda Tattva. Wir sind gleichzeitig eins mit Krishna, aber gleichzeitig auch von ihm verschieden. Das ist, was Krishna in diesem Vers sagt. Maya Tatam Idam Sarvam Jagat Avyakta Murtina Matstani Sarva Bhutani Nachaham Teshva Vashtita. So, natürlich ist Krishna in uns, aber auch nicht, zum Beispiel, wenn wir in diesem Körper eingeschlossen sind, dann müssen wir die Freuden und besonders auch die Leiden erfahren, die dieser Körper mit sich bringt. Die Überseele, Paramatma, sie geht sogar mit der spirituellen Seele in den Körper eines Schweins oder einer Kakerlake, muss man sich mal vorstellen. Krishna geht mit der Seele überall hin. Aber die Überseele erfährt nicht das Leid, was ein Schwein also erfahren muss. Oder die Kakerlake. Oder ein Mensch in Berlin. Das kann auch schon reichen. So, er ist transzendental dazu. Er ist nicht da, um sich beeinflussen und überwältigen zu lassen von der materiellen Energie, sondern die Überseele ist nur dafür da, um die Seele, die ewig mit Krishna verbunden ist, zu begleiten und dann auch, besonders in der menschlichen Lebensform, zu inspirieren, wieder das verloren gegangene Krishna-Bewusstsein wieder zu entwickeln. Dafür ist die Überseele mitgekommen. So. Ja. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Wenn es nichts mehr ganz Dringendes gibt, machen.
Das ältere der Mutti Kibas, der Inuru, der Mataji. Und dann singe ich nochmal das Fingerding.
Ja, genau. Also, wie ist euer Ablauf? Ist, glaube ich, dass es hier eine Gora Arti gibt, ja?
Ja. Aber erst um 6?
Nein.
Vorher.
Gut, können wir die jetzt machen?
Wir sind noch im, grünen Bereich.
Gelb.
Okay. Shifatma macht den Vorschlag, ob vielleicht jemand von euch die Gora Arti singt, und er würde gerne danach noch einmal eine Singer-Dev verehren. Wir kommen gerade von Simhachalam von. Srila Prabhupada ki
jai,
Jagannath Swami Baladev Subhadra Devi ki
jai,
Nitai Gaura Premanandi
Hari Gaura.